Ja, wunderbar, dass du da bist. Ich würde gerne zum Anfang vor dem Thema noch beten und dann starten wir. Herr, wir wollen in dein Wort reinschauen und ich bitte dich darum, dass du uns die Augen, die Ohren und die Herzen öffnest, dass wir verstehen, was du uns heute sagen willst. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich heute das Thema mit euch machen darf. Ich muss ehrlich sagen, also das Buch Esther, ich habe schon gesagt, das fällt mir mega schwer, darüber ein Thema zu machen, weil ich das zum ersten Mal durch so ein Geschichtsbuch auch durchpredige. Und ich merke aber, also je mehr ich mich damit beschäftige, wie es mich packt und wie ich merke, hey, das ist so viel mehr als nur so eine Geschichte. Ich will starten, also ich habe mein Thema überschrieben mit Die Schöne und das Biest. Ich habe schon reingestellt, darauf werde ich in einem Punkt auch noch genauer eingehen. Aber anfangen will ich mit Wo Welten aufeinandertreffen. Jetzt stell dir mal vor, Amerika frisch entdeckt, die Siedler kommen an, die ersten, dann rollen deren Wagen darüber, irgendwo, wo sich's anbietet, da lassen sich die ersten Siedler nieder. Der Typ, der Farmer, baut ein Haus mit so Holzstämmen und sowas und dann baut er einen Zaun für seine Viecher, die stopft er da rein und dann legt er ein Beet an und dann irgendwann, dann läuft er hinter sein Haus, um Holz zu holen, um sich ein Feuerchen anzumachen, was zu kochen und plötzlich erstarrt unser Farmer. Dann steht er vor ihm, so halbnackt, bunt angemalt, so die Haare ganz wild. Und der Farmer hat schon viel von ihm gehört, aber jetzt steht er echt da, so ein Indianer. Und wir stellen uns das oft voll romantisch vor und schön, so Hashtag Vielfalt, so Multikulti, von und miteinander lernen, so ja, wer an die PH geht, der kennt solche Sprüche, die gibt es viele. Aber wenn man halt so ehrlich ist, dann ist es meistens so, wo Welten aufeinander knallen, da will der eine das, was der andere hat und der eine will das, was der andere nicht will. Und ein paar Tage später liegt unser Indianerkrieger erschossen in so einem Flussbett und die Wagen der Siedler, die rollen einfach weiter. Kein Platz für dich. In unserer Geschichte heute, da läuft es eigentlich ähnlich. Es geht nicht um zwei Völker, es geht eigentlich um ein Volk, um die Juden und um eine Person, um den Haman. Aber wenn wir genauer reinschauen, dann muss man sagen, hey, eigentlich geht es nicht mal darum. Es geht um Licht gegen Finsternis, es geht um Gut gegen Böse. Wir schauen uns heute das fünfte Kapitel an und in diesem Buch, da kommen alle vier Hauptpersonen vor aus diesem ganzen Buch, aber zwei, die sind eher so ein bisschen passiv nebenbei, aber zwei Stück, die verfolgt der Autor ganz genau und das sind Esther und eben Haman und diese beiden, die werden genauer beschrieben und die wollen wir uns heute auch so ein bisschen anschauen. Bevor wir aber reinstarten, will ich noch mal so einen kurzen Abriss der Vorgeschichte geben für die, die vielleicht zum ersten Mal da sind oder mal gefehlt haben oder vielleicht auch unter Gedächtnisschwund leiden, dann sei dir das hier gegönnt. Also Esther, die ist die neue Königin geworden von dem Weltreich Persien. Es war das größte Reich zur damaligen Zeit und ihr Gemahl, das war der Xerxes und der ist dort der König, der Boss halt. Und das ist ein richtiger Lebemann, der lässt sich's gut gehen. Der feiert gerne mal ein Festchen, der steht auf Weingelage und der genießt halt gerne alle Vorzüge des Weltherrscherseins. Esther ist seine Frau, die Königin. Und dann gibt es da noch den Haman. Und der Haman, das ist der oberste Minister in dem Ganzen. Okay? Der hat echt viel zu sagen und wir haben dann gesehen, dass dieser Haman erfahren hat, dass es am Hof des Palasts einen Mitarbeiter gibt, den Mordechai, unsere letzte Hauptperson. Und dieser Mordechai, der tut gar nicht vor ihm niederknien. Der erweist ihm nicht genug Ehre und so, das ist echt bitter. Das hat ihn so stark gekränkt, dass dieser Haman dann entschieden hat, alle Juden zu töten. Weil er erfahren hat, dieser Mordechai, der ist ein Jude. Und so hat er das dann tatsächlich geschafft, den König zu überzeugen, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das es erlaubt, von diesem Zeitpunkt aus, wo wir gerade sind, in circa einem Jahr einen Tag festzulegen, an dem alle Juden getötet werden sollen. Da haben die Leute noch Zeit, ein bisschen einkaufen gehen, vielleicht ein Schwert oder mal die Axt scharf machen oder so, dass in einem Jahr dann der Laden einfach leergeräumt wird. So ist der Plan. Und jetzt war es so, dass, also kann man sich vorstellen, eine große Not. alle Juden in diesem riesigen Reich, und wir haben gesehen, da drin war auch das heutige Israel, das heißt eigentlich so gut wie alle Juden lebten in diesem Reich, und jetzt war das halt natürlich eine riesige Not. Als dieses Gesetz rauskam, da kommen sie zu Esther durch diesen Mordechai und stellen diese Bitte an sie: Hey Esther, geh du für uns zum König und bitte. Okay, bitte du für uns. Ganz einfach, es kann nicht einfach jeder zum König reingehen. Also du kannst da nicht einfach durch so einen Palast marschieren. Du kommst nicht mal durch die Türe rein. Und außerdem, wenn irgendwie da Hans und Fritz auftauchen, das juckt den König nicht. Aber die sagen: Hey Esther, du bist die Einzige, die uns helfen kann. Und so stellen sie diese Bitte, das haben wir letztes Mal im Thema gesehen: Geh du für uns zum König und bitte um unser Leben. Aber erstens, Esther sagt: Hey, wer uneingeladen zum König geht, auch ich, der wird umgebracht. Einfach Gesetz des Landes. Die hatten damals viele komische Gesetze, das werden wir noch merken. Wer einfach so reingeht und der König hat dich nicht gerufen, der wird tendenziell erstmal von den Wachen dort umgebracht. Außer der König findet spontan okay, dass du da bist. Und sie sagt: Hey, es geht hier um mein Leben. Und zweitens, der König, der weiß ja von dem Gesetz. Das ist keine Heimlichtuerei, sondern der König, der wurde über dieses Gesetz informiert. Es wurde mit ihm besprochen und der König hat gesagt: Hey, schreib es auf, ich drücke meinen Siegelring rein. Dieses Gesetz entspricht seinem Willen. Das sind keine guten Vorzeichen, um da reinzugehen. Jetzt die Frage: Hey, was soll sie machen? Und so ringt Esther mit sich selbst und dann zieht sie ihre königlichen Kleider an. Damit beginnt unser erster Vers. Sie zieht ihre königlichen Kleider an und geht zum Königssaal. Jetzt stell dir das mal vor. Esther steht mit pochendem Herzen vor dieser großen Türe. Ihr Herz rast, ihre Hände schwitzen. Aber sie legt ihre Hände auf diese Türe und knarzend öffnet sie das. Und vor ihr liegt der Königssaal. Am Ende des Saals hinten, da steht ein großer Thron und darauf sitzt er, ihr Mann, der Weltherrscher. Und in seiner Hand liegt jetzt gerade Leben und Tod. Und welch ein Glück, er entschließt, sie nicht töten zu lassen. Das ist schon mal echt gut. Sie darf vortreten und noch besser, der König sagt ihr: Hey Esther, äußere deinen Wunsch. Und er wendet so eine Redewendung an, die steht da, das lesen wir öfters auch. Er sagt: Sag mir, was du dir wünschst und sei es die Hälfte meines Reiches, du sollst es kriegen. Er drückt damit aus: Hey Esther, wenn du einen Wunsch hast und ich kann ihn dir erfüllen, ich bin bereit. Sag nur, was du willst. Und ich denke mir: Hey, Jackpot. Esther, Jackpot, das wolltest du. Jetzt raus damit, hey, raus mit der Sprache. Sag ihm doch vielleicht so, könntest du vielleicht mein Volk nicht töten oder sowas. Aber nein, sie äußert einen anderen Wunsch. Sie sagt: Wenn es dem König gefällt, so möge er doch heute Abend mit Haman zu meinem Festessen kommen, welches ich vorbereitet habe. Das gefällt dem König. Der mag Partys. Und deshalb sagt er: Hey, klar, ich lasse schnell den Haman holen, der ist ja auch eingeladen. Und so schickt er schnell die Diener los, die holen den Haman. Die zwei machen sich noch kurz schick und dann tauchen der König und Haman bei Esther auf und sie hat eine Tafel gedeckt für die beiden. Mit den Dienern, alles ist schön geschmückt. Bestimmt gab es irgendwie Kaviar und Hummer und schöne Rindersteaks und natürlich den besten Wein. Und die lassen sich's gut gehen. Aber da war noch was. Und das Gute ist, der König, der hat es nicht vergessen. Bei all der Feierei, da fällt ihm doch ein: Hey, Esther, du wolltest doch eigentlich was anderes. Und so sagt er in Vers 6: Hey Esther, was ist jetzt dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir. Ich denke mir: Hey, jetzt aber. Steilvorlage. Esther, Steilvorlage. Gute Stimmung. Bisschen was getrunken. Und jetzt sagt der König dir schon: Hey Esther, was ist dein Wunsch? Ansage: Ich erfülle ihn dir. Und sagst so: Hey Esther, komm, sag schon. Bitte töte mich und mein Volk nicht. Bitte rette uns irgendwie. Jetzt ist die beste Gelegenheit. Aber Sie sagt, wenn ich deine Gunst gefunden habe, dann komm morgen noch einmal mit Haman zu meinem Essen und dann werde ich dir meinen Wunsch sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich denke mir so, hey, so zwei so krasse Vorlagen. Aber sie sagt, hey, nee, noch nicht. Und jetzt wieder, noch besser, noch eine bessere Vorlage. Und sie sagt wieder, komm morgen nochmal. Und morgen werde ich es dir wirklich sagen. Und so endet dieses Essen, dieses Szenario. Es kommt einem vor wie so ein Theaterstück. Und die Leute, die Statisten, die gehen auseinander. Und der Schreiber, der folgt einer Person, als würde er der nachgehen. Das ist unser Haman. Und für Haman, da war das Ding nochmal so der richtige, das war der Nachbrenner seiner Karriere. Also stell dir vor, größtes Reich der Erde, der König und die Königin und du. Alter, höher kannst du nicht mehr steigen. Du bist im letzten Level angekommen, du bist ganz oben. Und so geht dieser Haman ganz glücklich eben raus aus diesem Festessen und er macht sich auf den Heimweg. Er läuft aus dem Tor raus über den Palastplatz. Da stehen die großen Marmorsäulen, der Boden, wir haben es gelesen, auch aus Marmor und Perlmutt. Im Mondlicht, da schimmert es. Und da läuft er da vorbei. Und auf diesem Weg nach Hause, ja, da sieht er unsere Hauptperson Nummer 4. Das ist nämlich auch der Mordechai. Der arbeitet ja auch dort, an diesem Palast. Wahrscheinlich macht er dort gerade seine Arbeit. Und Haman geht an ihm vorbei nach Hause. Und als er heimkommt, dann lesen wir, das Erste, was er macht, der ruft seinen Diener und sagt, hey, holt mal alle meine Freunde und wo ist eigentlich meine Frau? Holt die mal alle her und dann erzähle ich euch mal, Alter, was für ein geiler Typ ich bin. Das lesen wir ziemlich genauso, Vers 11, da steht nämlich, und er prahlte vor ihnen mit seinem Reichtum und mit seiner Macht und dass er allein beim König und der Königin essen darf. Aber jetzt kommt's in diesem überschwänglichen Rausch der Selbstbeweihräucherung, da verzieht dem Typ auf einmal die Miene und der wird wütend und seine Stimme bricht ab und er sagt, aber das alles bedeutet mir nichts, solange ich diesen Juden Mordechai im Palast sehen muss, der mir keine Ehre erweist. Da denken seine Freunde bestimmt auch, Alter, da ist die Stimmung mal kurz gekippt. Gerade war noch alles hier voll mega und so und jetzt auf einmal, keine Ahnung, hat er geschrien oder vielleicht hat er auch geheult, was weiß ich. Auf jeden Fall, da kippt es voll und die merken so, was jetzt los? Da ist was und das triggert den so, der sagt, ich kann mich an nichts freuen, solange das noch nicht erledigt ist, solange dieser Typ da ist. Und der verbeugt sich nicht vor mir. Zum Glück hat der voll die guten Freunde, weil die haben einen super Tipp und sagen, hey, Haman, baue doch hinter dein Haus einen Galgen. Und dann der nächste bisschen so, ja, 25 Meter hoch. Überleg mal, wie hoch das ist, wahrscheinlich wie unser Gemeindehaus. Und der so, ja, und dann morgen früh gehst du zum König und dann fragst du, ob du den alten Typen aufhängen kannst. Und dann, wenn du den morgens aufgehängt hast, kannst du abends voll entspannt zum Essen gehen. Also, wow, echt gute Freunde mit tollen Tipps. Und ja, der Haman denkt sich das Gleiche. Der sagt so, ja, mega, das mache ich. Der holt seine Diener und sagt, hey, ihr alle Hanseles, Holz holen, Galgen bauen. 25 Meter hoch soll der sein. Und morgen früh, da hole ich mir die Erlaubnis und dann hole ich den alten Sack und hänge den auf. Und dann habe ich abends schön meine Ruhe. Dann kann ich es richtig genießen, das Essen. Und so legt er sich ins Bett. Damit ist unser Kapitel von der Story her eigentlich am Ende. Damit endet es. Der Galgen wird zusammengezimmert. Esther liegt in ihrem Frauenpalast. Der König in irgendeinem riesigen Prunkgemach und schläft dort. Die Diener zimmern dieses Ding zusammen hinter dem Haus. Und unser Kapitel ist zu Ende. In diesem kurzen Kapitel, da kommen alle 4 Personen vor. Und doch, wie ich schon gesagt habe, rücken diese 2 für mich in den Vordergrund. Esther und Haman. Und beide könnten kaum unterschiedlicher sein eigentlich. So wie es am Anfang so Licht und Finsternis. Irgendwie, die haben nichts miteinander. Aber ich will die mit euch mal so ein bisschen gegenüberstellen und anschauen, hey, wie sind die Personen eigentlich? Als erstes will ich mir durch Esther anschauen. Das ist echt eine bewundernswerte Person. Esther war nicht so, dass sie, also die hatte sich nicht an so eine Tür angelehnt und dann ging die auf und die fällt dann in den Königssaal rein. Nicht so, dann ist sie da reingepurzelt. Überhaupt nicht. Ganz bewusst hat sie diese Entscheidung getroffen. Sie sagt, hey, ihr Leben steht auf dem Spiel und sie drückt diese Türklinke. Das ist krass. Ich meine, ich weiß nicht, ob du mal so eine Situation erlebt hast, wo du vielleicht dem Tod ins Auge gesehen hast. Manchmal dann fährt man vielleicht mit dem Auto irgendwo dumm raus und dann merkst du, boah, Schrott, Mann, das war knapp. Das hier ist anders. Da bist du nicht reingeraten. Esther wusste ganz genau, was auf dem Spiel steht. Sie sagt, mein Leben steht auf dem Spiel. Wenn ich diese Türklinke drücke und die Türe öffne, dann geht es um Leben und Tod für mich. Denn hey, was für eine wahnsinnig mutige Frau. Aber noch mehr. Sie könnte mit dem König ja eigentlich unter vier Augen reden. Sie könnte ihn ein bisschen umgarnen, tolles Essen, schöner Wein. Sie könnte ihn verführen und ein bisschen einlullen und dann irgendwie, irgendwo in einer guten Lage, dann das rauskitzeln, was sie hören möchte. Könnte sie machen. Dann wäre sie bestimmt darauf eingegangen. Aber macht sie nicht. Sie geht einen klaren Kurs. Was mich noch mehr beeindruckt daran ist, sie könnte mit ihrem Mann Xerxes ein ganz normales, ruhiges Gespräch führen. Unter vier Augen. Aber hey, diese Esther ist viel mutiger. Sie sagt, weißt du was, bring den Haman mit. Sie sagt, der Typ, der mich und mein ganzes Volk umbringen will, der Erzfeind, der uns so sehr hasst, bis auf den Tod, sie sagt, bring ihn mit. Ich sehe klar, dass sie an ihren Tisch den Typen einlädt, der sie und ihren Onkel und alle, die sie kennt, umbringen will. Sie sagt, bring ihn mit. Das ist echt mutig, hey. Sie schaut dem Erzfeind in die Augen. Sie macht nicht irgendwie was hintenrum, kein Gerede, keine Mätzchen. Nein, sagt, hey, alles offen auf den Tisch. Wir sprechen es klar an. Das braucht Mut. Außerdem muss man sagen, sie ist selbstlos. Denn, wir haben es im Text davor schon gesehen, kleines Geheimnis, keiner weiß, dass sie Judin ist. Keiner weiß es. Sie hat es niemandem gesagt, lesen wir im Text. Sie ist in Sicherheit. Ihr passiert gar nichts. Keiner weiß es und selbst wenn es jemand wüsste, jemand hätte es auf der Straße irgendwo unter der Hand gesagt, weil sie es wussten, sie ist die Königin. Niemand, nicht mal Haman, wäre so dumm und hätte die Königin angerührt. Sie ist in absoluter Sicherheit. Zu 100%. Sie riskiert ihr Leben für einen Haufen Menschen, nur für andere. Und die meisten der Menschen kennt sie nicht mal. Die meisten hat sie noch niemals gesehen. Die sind irgendwo in diesem Reich verstreut. Das spricht dafür, hey, Esther ist liebevoll. Das Schicksal der anderen ist ihr nicht egal. Hier geht es kein Stück um sie, kein bisschen, null. Sie opfert sich nur für die anderen. Und ich finde auch, hey, sie ist einfach liebevoll und selbstlos, aber keine, ich sag's jetzt mal so, keine Axt im Wald. Die da wutschnaubend rein und Xerxes, was hast du dabei gedacht? Überhaupt nicht. Sondern sie ist eine wunderschöne, ruhige, eigentlich geradezu zurückhaltende Frau, die aber trotzdem ganz klar ihren Weg geht. Sag ich, hey, Hut ab. Das ist eine tolle Frau. Und auf der anderen Seite, da haben wir unseren Haman. Und der ist so ziemlich das Gegenteil. Das ist einfach, der ist das Gegenteil. Der volle Hochmut kommt aus ihm raus. Der kommt nach Hause und das Erste, was er macht, hol mal alle seine Freunde her und seine Frau und alle, die mich kennen. Und dann möchte ich denen präsentieren, was ich habe, was ich kann, wo ich essen kann. Du übrigens nicht, aber naja, Pech für dich. Das ist er. Ein echter Kotzbrocken an Proletentum. So, wenn ich beschreibe das, den ziemlich gut. Richtiger Kotzbrocken. Alter, Ego. Wird sonst schlecht. Und er ist ein richtiger Feigling. Haman ist ein richtig feiger Typ. Stell dir doch mal vor, wenn du ein Problem mit jemandem hast, was sollte man dann machen? ist jetzt logisch, zu dem hingehen, mit dem darüber reden, oder? Dann spreche ich das doch an, ganz egal, ob das meine Mutter ist oder ob das mein Bruder oder meine Frau oder mein Kind oder mein Chef oder sonst wer ist. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, wenn ich merke, hey, da passt was nicht, dann gehe ich hin, und das ist nicht immer einfach, aber das sollten erwachsene Menschen so machen, und dann spreche ich das an. Wisst ihr, was Haman macht? Haben wir vorher gelesen. Er läuft aus dem Palast und sieht Mordechai und er geht an ihm vorbei. Vielleicht hat er sich auf die Zunge gebissen, vielleicht war es ja ganz rot geworden, vielleicht hat er auch da geheult, keine Ahnung. Aber was er nicht gemacht hat, er hatte nicht den Mut, hinzugehen zu Mordechai und zu sagen, hey, wir haben ein Problem. Dafür hat er keinen Mut. Er geht vorbei, lesen wir. Als Erinnerung, Esther lädt ihren Todfeind ein. Krass. Schon ein richtiger Feigling. Und dann auch noch voll der Egoist. Haman, das ist so ein Typ, wo man denkt, so Esther ist gerade bereit, ihr Leben zu opfern für die anderen. Haman ist da bereit, jeden anderen vor den Zug zu schubsen, wenn es ihm helfen würde. Wenn er abends einen schöneren Abend hätte, dann ist er bereit, einen treuen Mitarbeiter am Königshof aufzuhängen morgens. Einfach, der hat ihn nicht bedroht, der hat ihm auch nichts getan, aber einfach, er würde sich besser fühlen, wenn der würde sich halt besser fühlen, wenn der am Galgen hängt, anstatt da zu kehren. Und er ist bereit dafür. Haman sagt, passt. Für mich geht's klar, wenn ein anderer, dann schubse ich den schon hin. Klar. Hauptsache, mir geht's gut. Er sagt, dafür gehe ich über Leichen. Wenn ich mir diese beiden Personen im Laufe dieser Geschichte anschaue und auch im Laufe des Buches, oder auch nur in dieser kurzen Szene, dann glaube ich, meine Empfindungen, aber garantiert auch deine, die sind klar. Der Haman, der widert uns an. Niemand will so einen Freund haben, wie Haman einer eigentlich ist. Und niemand will vor allem ein Haman sein. Niemand möchte das. Der sich immer lobt, der selbst immer Mittelpunkt sein will. Der will das, also Hauptsache mir geht's gut. So wäre schon gut. Und wenn jemand anders da, ja gut, dann muss der halt dran glauben. Also wenn der oder ich, dann immer auf jeden Fall der. Niemand will so sein. Aber jeder will so sein wie die Heldin Esther. Selbstlos, mutig, erfolgreich und trotzdem, muss man sagen so, trotzdem voll sympathisch. Jeder will sein wie Esther. Aber ehrlich gesagt, sind wir es oft nicht. Kann ich von mir auf jeden Fall sagen. Mutig, selbstlos, liebevoll, opferbereit. Man muss ja sagen, das ist ja nicht krass, Esther riskiert nicht nur irgendein Leben, dass man sagen würde, ja, die war halt Putzfrau im Palast, ihr Leben war eh schäbig. Du bist die reichste, mächtigste und schönste Frau der Welt. Das ist schon krass, denke ich mir so. Hey, dein Leben ist schon eigentlich schon schön. Und das riskiert die dafür. Ich denke mir so, hey, krass. Ich wäre auch gern so eine Person. Also ich wäre nicht gern die Schönste, aber ich wäre gern so eine Person, die auch gerne bereit wäre, selbstlos zu sein, liebevoll zu sein. Ehrlich gesagt, ich wäre auch gerne mutig. Aber oft bin ich es nicht. Mir ist die Frage, hey, wie kann ich sein? Ich will so gern so ein Leben führen, das den guten Weg geht, das Richtige, ein Leben, wo ich das Richtige mache. Aber oft bin ich so ein Haarmann. Ehrlich gesagt, oft bin ich ein Depp, der auf sich schaut, der sich dann ein bisschen irgendwie drum rumdrückt, eine Arbeit zu machen. Soll lieber der andere machen. Bei der Geschichte dürfen wir eins nicht übersehen. Ich habe das am Anfang der Geschichte in Vers 1, als ich eingeschrieben habe, bewusst rausgelassen. Nämlich die ersten paar Worte. Da steht in Vers 1, und am dritten Tag. Ich muss sagen, ja, was für ein dritter Tag? Da steht, und am dritten Tag legt sie ihre königliche Kleidung an. Den Teil habe ich weggelassen, wir haben mit königlicher Kleidung gestartet, aber da steht, und am dritten Tag. Bevor Esther mutig an dieser Türe steht, bevor sie sich traut, diese Türklinke zu drücken und da reinzugehen, bevor sie sich traut, ihren Todfeind einzuladen, bevor sie sich traut, für die anderen einzustehen, ja, 3 Tage lang davor betet sie zu Gott. Sie ist, und das ist die wichtigste Eigenschaft für mich, sie ist demütig, und zwar demütig vor Gott. Als sie von den Mordplänen erfährt, als die anderen zu ihr kommen, im Kapitel davor, da sieht sie sich überhaupt nicht als die große Heldin. Überhaupt nicht. Als sie sagen, Esther, könntest du nicht zum König gehen und für uns bitten, da sagt sie nicht, ja natürlich, hey, ich bin die Königin. Wenn nicht ich, wer könnte euch helfen? Nur ich. Ich bin die mächtigste Frau. Oder sie könnte sagen, weißt du was, ich bin die Schönste, ich bin so schön. Wer könnte mir einen Wunsch abschlagen? Aber Esther sagt nichts davon. Eigentlich sehen wir es, wir haben es im Kapitel davor letzte Woche gesehen, sie hat Angst. Sie sagt, hey, ich kann das nicht. Ich habe Angst um mein Leben, ich habe Angst zu versagen, ich habe Angst in all dem. Und sie bitten sie und sie sagen, hey, kein anderer kann aber gehen. Kein anderer kann gehen. Und sie setzt nichts auf ihre Beliebtheit, nichts auf ihre Macht, auf ihre Position. Sie setzt nichts darauf. Sie sagt, hey, betet alle für mich 3 Tage lang. Sie sagt auch nicht nur, hey, ich mache das heimlich für mich im Kämmerlein, sondern das ist auch eine Demütigung, denn sie teilt es allen mit im ganzen Land. Sie sagt, hey, betet für mich. 3 Tage lang fastet und betet. Und wisst ihr was? Ich werde genau das Gleiche tun. Und alle meine Diener auch. Und dann werde ich zum König gehen. Nicht die große Königin in Macht und Pracht, sondern eine Frau, die weiß, ich brauche Gott. Hey, das macht sympathisch und das macht ehrlich. Die Königin selbst braucht Hilfe. Und es gibt nur einen Ort, wo sie die finden kann, und es ist vor Gottes Thron auf ihren Knien. Es gibt einen Spruch, und der bewahrheitet sich immer und immer und immer. Und der heißt, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen, der knickt dort nicht ein. Und diese Geschichte, die beweist es. Esther kniet vor Gott und sie kann vor dem König stehen. Und sie kann auch vor ihrem Todfeind stehen. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du in deiner Klasse stehst und es wird irgendwie was gesagt, was nicht gut ist. Sei es ein dreckiger Witz, sei es irgendwie was Lästerliches über Gott, sei es sogar was Schlechtes über jemandem anderen, der wird fertig gemacht. Und du weißt, hey, das ist nicht richtig. Aber du sagst nichts, weil du Angst hast. Deine Freunde treffen sich und die schauen wieder irgendeinen Müll auf dem PC an und du weißt, eigentlich sollte ich aufstehen und weggehen. Aber du bleibst sitzen, weil du Angst hast. Du gehst nicht. Mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sitzt ihr wieder zusammen und ihr quatscht über irgendwas, über Autos oder die Typen aus der Schule oder die Arbeit oder Fußball. Und eigentlich denkst du dir, hey, es wäre so gut, wenn wir auch mal über was Tiefgreifendes reden würden. Und ich würde eigentlich gerne mal fragen, hey Leute, wie geht's euch eigentlich im Geistlichen? Aber du sagst nichts, weil du Angst hast, die Stimmung zu versauen, dass sie dich belächeln. Du hast Angst. Und du machst weiter mit dem Gelaber, wie all die Jahre zuvor. Du kennst die Szenen. Ganz ehrlich, ich kenne sie auch. Und wir fragen uns, hey, wie schaffen wir es, den Weg gut zu gehen? Wie schaffen wir es, so zu leben, dass wir das Richtige tun? Ich verrate es dir, indem wir vor Gott knien. Nicht erst dann, wenn es zu spät ist, nicht erst dann, wenn Esther reinpurzelt in den Raum, sondern davor. Sagt, hey, davor nehme ich mir die Zeit und ich gehe auf die Knie vor Gott. Und ich bitte ihn, hey Gott, hilf du mir, in all den Aufgaben, die vor mir liegen, es gut und richtig zu machen. Denn ich will ein Leben führen, das für dich ist. Und das will ich dir heute mitgeben aus dieser kleinen Szene, die wir gesehen haben. Sagen, hey, wer vor Gott kniet, der steht vor Menschen. Und wenn du den richtigen Weg gehen willst, dann knie vor Gott. Ich möchte gerne die Gelegenheit geben, dass ihr in den Gruppen noch beten könnt und danach singen wir noch Lieder zusammen.